Etihad hat Hoga informiert über aktuelle News aus der Welt der Hotellerie und Gastronomie. Von Tipps zur Optimierung des eigenen Betriebs bis hin zu steuerlichen Änderungen in der Branche. Einschalten, zuhören, erfolgreicher werden.
Hallo und herzlich willkommen bei Etihad Hoga informiert. Diesmal zum Thema Nachfolge. Ein Thema, über das man gar nicht oft, häufig und intensiv genug reden kann, denn es passiert in der Regel nicht allzu oft im unternehmerischen Dasein, dass eine Übergabe ansteht. Und da muss man sich viele, viele Gedanken machen. Oder man macht sich sowieso einfach viele Gedanken. Man soll auch rechtzeitig damit anfangen. Meistens schon dann, wo man sich eigentlich normalerweise noch gar keine Gedanken macht. Und das Ganze hat ja drei Aspekte. Die juristischen Aspekte, die rechtlichen, also sprich juristisch-rechtlich, aber auch die betriebswirtschaftlich und die steuerlichen Aspekte. Auch da kann man ganz schön ins Fettnäpfchen treten. Und damit dir das nicht passiert, reden wir regelmäßig über das Thema. Und ich habe heute zwei Gäste eingeladen, die zu diesem Thema auch wirklich was sagen können. Was braucht man tatsächlich, um an der Stelle gut aufgestellt zu sein und die richtigen Impulse zu haben? Ich freue mich sehr, heute hier in der Runde aus Bremen zugeschaltet, meine liebe Kollegin Daniela Dahlmann. Schön, dass du dabei bist.
Hallo, ich freue mich auch.
Unsere rechtliche, steuerrechtliche Allzweckwaffe Dietrich Loll von meinen lieben Kollegen von Steuerrecht. Hallo Dietrich, schön, dass du dir auch wieder die Zeit genommen hast.
Hallo Erich, sehr gerne.
Wir haben jetzt noch mal kurz, erinnere mich kurz, du hast ja auch diese Prüfung gemacht hier, gibt ja auch sogar einen Spezialberater für das Thema Nachfolge, weil das so groß ist, richtig?
Ja, also ich bin unter anderem Fachberater für Unternehmensnachfolge, da hast du vollkommen recht. Und mein Team und ich, wir beraten sehr, sehr viel in dem Bereich. Also von daher haben wir sowohl das praktische Wissen als auch dann das theoretische Wissen.
Mega. Also das geht über diese ganz normale Steuerberaterausbildung sogar noch hinaus. Gibt es eine Spezialausbildung, mit der man dann eben genau in solchen Fällen, weil es so komplex und kompliziert ist, dann auch gut über die Runden kommt. Ich habe mir für heute eine Struktur überlegt. Also ich habe so vor Augen, wenn wir, man kann über ganz viel reden, aber ich habe so ein Familienunternehmen, vielleicht ein Hotel, vielleicht so 50 bis 100 Angestellte, sowas in der Richtung habe ich vor Augen. Und dann steht die Nachfolge an. Und da gibt es ja schon mal in der Vorbereitung, Dietrich, schon mal erstmal die Frage, überhaupt familienintern, extern, wann fange ich an, mir dazu Gedanken machen? Was hast du da uns mitgebracht? Was ist da dein Rat?
Also das ist wirklich ein komplexes Thema, Erich, und das ist einmal zeitlich sehr intensiv und zum anderen psychologisch auch sehr intensiv. Ich komme jetzt hier noch gar nicht zu den rechtlichen und steuerlichen Themen, sondern ich muss mir, ganz genau wie du es gesagt hast, schon irgendwann dann auch mal Gedanken machen, ist jemand in der Familie da, der sich anbietet und gerne mein Hotel hier übernehmen möchte, oder gibt es vielleicht auch sehr geeignete Externe, also welche, die vielleicht schon bei mir arbeiten und die sich anbieten, darüber muss man sich Gedanken machen. Zum anderen aber eben auch, wenn ich das dann mal in Gang kriegen will, sollte ich damit rechnen, das dauert alles ein bisschen, also einmal dann rechtlich, steuerlich, aber es muss mit den Menschen auch besprochen werden, sodass ich auch ein bisschen Zeit einplanen muss.
Jetzt wünschen sich viele natürlich eine familieninterne Nachfolge. Lass uns mal annehmen, es ist jemand da, eine nachwachsende Generation, die da in die Fußstapfen tritt. Was ist da der ideale Zeitpunkt? Also wenn das dann familienintern klar ist.
Also den idealen Zeitpunkt gibt es natürlich nicht. Wir sagen schon immer, dass ich einen größeren Zeithorizont im Hinterkopf behalten sollte. Einmal, das sollte man immer im Hinterkopf behalten, haben wir alle 10 Jahre aus schenkungssteuerlicher Sicht die Möglichkeit, unseren Freibetrag mit unseren Kindern in Höhe von im Augenblick noch 400.000 Euro auszunutzen. Also ich kann schon frühzeitig auch damit beginnen, Vermögenswerte auf meine Kinder zu übertragen. Und wenn ich an ein Hotel denke, sagen wir mal, das ist jetzt GmbH eingebunden, dass man vielleicht schon GmbH-Anteile dann verschenkt in der Höhe, dass die Kinder so langsam da reinkommen. Ne? Also es müssen jetzt nicht unbedingt die Minderjährigen sein, aber dass, wenn die schon so ein bisschen größer sind, Erfahrung haben, schon mal sehen, wie ist denn das, als Unternehmer mitzumachen, bei Gesellschafterversammlungen dabei sein zu dürfen, entscheiden zu dürfen. Und dass ich dann so langsam nach und nach die dann tatsächlich ranhole, um die dann auch ins operative Geschäft reinzukriegen. Also das Verknüpfen von ich bin Eigentümer des Unternehmens über die Anteile, als auch ich bin hier Mitarbeitender. Das sollte man eben rechtzeitig angehen.
Daniela, wenn ich jetzt hergehe und aus der Perspektive der nachfolgenden Generation, jetzt kriegt man da so Anteile geschenkt, das ist aber erstmal nur am Papier. Welche Auswirkungen hatten das jetzt steuerlich?
Wenn man jetzt im Familienunternehmen beispielsweise Anteile geschenkt bekommt, ist es erstmal, man muss es immer unterscheiden, ertragsteuerlich. Beispielsweise bekommt man dann das zu 100% ja unentgeltlich und dann fällt da in der Ertragsteuer erstmal nichts an. Da müsste man sich dann den erbschaftsteuerlichen Aspekt angucken.
Gibt es da Beträge, wo man sagt, okay, bis dahin ist total unkritisch alle 10 Jahre? Was ist da wahrscheinlich?
Genau, also.
Legt diesen Betrag fest?
Also es gibt natürlich in der Erbschaftssteuer schon einen Freibetrag. Das kommt je nachdem, was man im Verhältnis zu dem Übernehmenden steht, auch in der Familie. Und dann gibt es aber noch einen sogenannten Verschonungsabschlag. Da kann man schon 85% beispielsweise von dem Vermögen einfach steuerfrei übertragen.
Das klingt ja schon mal nicht so verkehrt. Und, heutzutage hat man ja mit so einer Immobilie relativ schnell relativ hohe Summen beisammen. Dietrich, ist das schädlich oder nicht schädlich? Beziehungsweise wie kann ich es als Abgebender, wenn ich sage, ich gebe ihn partiell in Teilen schon mal über, ich will aber noch nicht, dass der jetzt mir ein Geschäft mitredet. Wie kann ich das gestalten? Kann ich dem sagen, okay, du hast hier einen Anteil, bist aber quasi ein stiller Beteiligter?
Also rechtlich gibt es da eine ganze Menge Möglichkeiten, die ich tatsächlich zur Hand habe. Also einmal kann ich das einfach durch die Höhe der Anteile kontrollieren, dass der Nachfolger noch nicht so viele Anteile bekommt. Ich kann aber auch, wenn ich dann irgendwann schon anfange, viele Anteile an meinen Nachfolger zu übertragen, damit der dann auch wirklich dann in der Position ist, der beherrschende Gesellschafter zu sein. Ich möchte aber vielleicht noch die Hand drauf haben, vielleicht die Mehrheit der Stimmrechte haben, kann ich schon das zum Beispiel in einem Gesellschaftsvertrag vorsehen, dass es ein Abweichen zwischen Anteilen und Stimmen dann gibt. Ja, also dann übertrage ich schon irgendwie das Eigentum an meinem Hotel, an der Gesellschaft, aber behalte mir dann doch die Mehrheit der Stimmrechte zurück. Solche Möglichkeiten gibt es. Und dann hängt es natürlich immer vom Einzelfall ab, würden wir vielleicht dann auch noch andere Konstruktionen finden, so dass der Nachfolger schon in eine Position tritt, die für ihn gut ist, aber ich dann eben als Abgebender trotzdem, wie gesagt, noch so eine Art Vetorecht habe. Also das lässt sich gestalten, ja.
Ich habe gehört von Konstellationen in so Familienoffices, die es darauf anlegen, sozusagen, dass der Inhaber zu einem möglichst späten Zeitpunkt an den frühesten gesunden Nachfolger in der Familiennachfolge quasi vererbt, in der Regel dann immer eine Generation überspringt, um möglichst selten in die Verlegenheit zu kommen, Erbschaftssteuer zu bezahlen. Ist das ein cooler Move? Ist das etwas, was man raten kann?
Erinnert so ein bisschen an die englische Thronfolge, ne? Als noch unsere Queen ja fast versucht hat, ihren Charles zu überspringen, damit dann die nächste Generation dann kommt und nicht der Charles König wird. Also das ist einmal natürlich erstmal was Familieninternes. Das muss für mich dann eben okay sein. Das muss ja auch Gründe dafür geben, ob das okay ist. Es kann auch immer zu Verwerfungen führen, ne? Wenn die meine echten Kinder dann erfahren, die sollen es eigentlich nicht sein, sondern irgendwelche Enkel. Das könnte zu Problemen führen. Also das muss man tatsächlich dann auch erstmal so wollen. Steuerlich finde ich das jetzt nicht besonders attraktiv. Ich habe mit meinen Kindern erstmal einen Freibetrag. Ich habe da eben auch vielleicht mehrere, über die ich das verteilen kann. Bei den Enkeln habe ich schon nicht mehr diesen normalen Freibetrag von 400.000, den ich mit meinen Kindern habe. Und die sind oft dann auch ja doch so jung, zeitlich auch so weit von mir weg. Ich komme dann vielleicht rein, dass das Minderjährige sind. Mit Minderjährigen muss ich praktisch immer das Familiengericht mit einbeziehen, damit dann irgendwelche Ergänzungspfleger bestellt werden, die Familiengerichte zustimmen, wenn ich was verschenken will schon, ja, also auch Anteile. Kann ich nicht einfach verschenken, da brauche ich also die Zustimmung des Familiengerichts. Das macht es alles schwierig. Also normalerweise ist das schon besser, dann wirklich die nachfolgende Generation einzubinden und dass die das dann an die Enkelgeneration später weitergibt.
Okay, dann haben wir das auch geklärt. Lass uns mal auf die steuerliche Seite nochmal kurz blicken. Das heißt, als Abgebender habe ich welche Freibeträge, die ich alle 10 Jahre ausnutzen kann?
Also ich mach mal, Daniela, ja, nicht, dass wir dich jetzt hier die ganze Zeit aussparen. Also wir müssen unterscheiden, Erich. Wir haben erstmal den ganz normalen Grundfreibetrag, der uns allen immer zur Verfügung steht. Und da wird geguckt, genau wie Daniela vorhin meinte, wie stehe ich denn zu dieser Person in Beziehung? Also dir, Erich, da wir mehr oder weniger fremde Dritte nach dem Schenkungserbschaftssteuergesetz sind, könnte ich nur 20.000 Euro schenkungssteuerfrei übertragen. Der Ehefrau, dem Ehegatten, das wären dann 500.000, den Kindern 400.000. Und so wird dann immer genau geguckt, wie stehen die denn zu mir. Daneben, wenn wir jetzt aber über Unternehmen reden, sind diese Freibeträge grundsätzlich, also die stehen auch zur Verfügung, die wollen wir aber da gar nicht so sehr angreifen. Da gibt es dann nochmal spezielle Steuerbefreiungstatbestände. Zum Beispiel, wenn wir über ein Unternehmen reden, die ganz berühmten Paragraphen 13a und 13b im Erbschaftssteuergesetz, da geht es um die steuerfreie Übertragung von einem Unternehmen. Ist kompliziert, sehr kompliziert sogar. Also grundsätzlich soll das Ganze eigentlich steuerfrei sein. In der Praxis führt es aber häufig dazu, dass wir doch einen Teil Schenkungssteuer zahlen müssen. Also da muss man wirklich genau reingehen in die Zahlen und es ganz genau durchrechnen. Also erstmal diese Schenkungssteuerfreibeträge für Unternehmen nutzen. Und ja, die anderen, die können wir dann nochmal so als Auffangfreibeträge nehmen.
Komm nochmal auf die vorhin gestellte Frage zurück. Wer ermittelt denn den Wert? Denn natürlich habe ich jetzt ein bestimmtes Interesse zu sagen, naja, das Unternehmen oder der Anteil, wenn ich jetzt die Hälfte abgebe und ich sage mal, das wäre 800.000 wert, dann sind natürlich die 400.000 genau passend. Aber wer stellt das fest? Was ist, wenn das 2,5 Millionen sind und ich versuche das einfach nur klein zu rechnen? Habe ich da Möglichkeiten?
Also es gibt tatsächlich verschiedene Methoden. Das Bewertungsgesetz sieht erstmal das sogenannte vereinfachte Ertragswertverfahren vor. Da kommt man meistens zu sehr hohen Werten, was nicht überrascht, weil das ist tatsächlich eben das vom Gesetzgeber vorgesehen. Es nutzt auch das Finanzamt. Ganz grob gesagt werden da die Jahresüberschüsse der Vergangenheit genommen, die letzten drei und dann Mittel daraus genommen und das Ergebnis dann mal 13,75 genommen und dann kommt man zu einem Ergebnis. Du hast vollkommen recht, das ist aber eben nur der Standard. Ich kann das Unternehmen und sollte es in den meisten Fällen dann tatsächlich auch nochmal individuell bewerten. Das, was ich gerade vorgestellt habe, ist also mit dem Rasenmäher einmal über alle rüber. Wenn ich das so individuell mache, zum Beispiel wir Steuerberater können das zum Teil, wenn wir darauf spezialisiert sind. Es gibt Unternehmensberater, die es gut können. Ich halte öfter mal Vorträge auch vor Handwerker und dergleichen. Dann gibt es bei den Handwerkskammern dann auch spezialisierte Kollegen. Also da gibt es eine ganze Bandbreite von Menschen, die sich damit beschäftigen. Und da sollte man dann auch immer für seine Branche dann eben gucken, dass man jemanden hat, der genau diese Branche auch als Unternehmensbewerter beherrscht und dann eben zu einem individuellen Wert dann auch kommt.
Damit haben wir jetzt, glaube ich, die familieninterne Nachfolge. Wann soll ich darüber nachdenken, welche Aspekte und so weiter und so fort mitgenommen. Ich habe auch mitgenommen, macht einen Unterschied, ob ich Sohn oder Tochter oder doch nur unter Anführungszeichen der Cousin oder der Enkel bin. Also von daher familieninterne, ja. Jetzt kommen wir zu dem Thema familienexterne Nachfolge. Lasst uns darüber auch noch mal kurz sprechen. Und diesmal haben wir, weil wir gerade beim Thema Bewertung waren, treffen da ja zwei Blickwinkel aufeinander. Auf der einen Seite der Abgebende, der das sieht, was das alles mal gekostet hat und was er da mal investiert hat und sein ganzes Herzblut mit drinnen, der also latent Gefahr läuft, eine Überbewertung, zumindest emotional, in der Rechnung, meistens auch im Zahlenwerk, dann vorzunehmen. Und auf der anderen Seite die Käuferperspektive, der sagt, okay, was ist oder was bringt mir das noch in Zukunft, Daniela? Was kannst du da jemanden raten, wenn er zu dir kommt und sagt, ja, ich plane da mit einzusteigen oder dieses oder jenes Hotel zu übernehmen? Ich habe da ganz tolle Fantasien. Oft ist es ja auch viel mit Emotionen verbunden, was man nicht da alles rosa und rot sieht. Wie nimmst du ihn in Empfang?
Ja, natürlich müsste man sich als Übernehmender erstmal gucken, wie ist das Unternehmen oder das Hotel aufgestellt. Man sollte sich auf jeden Fall einmal den Jahresabschluss, den aktuellen, ansehen natürlich und gucken, okay, in welche Richtung geht das hier überhaupt. Und dann kann man natürlich auch eine Unternehmensbewertung da auch durchführen, damit man auch als Käufer da auf der sicheren Seite ist. Genau, und da müssten dann halt, je nachdem, was es jetzt gerade ist, ob es jetzt als Share Deal oder als Asset Deal übertragen wird, muss man da einfach mal sehen, wie das einzelne Wirtschaftsgut oder wie die Anteile dann zu bewerten sind.
Was würdest du an der Stelle attraktiver finden? Also Share Deal heißt, ich kriege ja quasi Anteile an der bestehenden GmbH und sie bleibt mit all ihren Risiken und so weiter erhalten. Ist das jetzt post-Corona eine gute Sache oder würdest du da eher doppelt vorsichtig sein und sagen, lasst uns lieber einen Asset Deal machen? Was wären denn dann in so einem Hotel die Assets? Was kaufe ich dann da raus?
Also erstmal muss man natürlich erstmal gucken, was ist das überhaupt für eine Rechtsform? Man kann ja Share Deal und Asset Deal nicht bei jeder Rechtsform. Also Share Deal, klar, bei GmbHs, da werden die GmbH-Anteile übertragen. Beim Asset Deal halt nur die Wirtschaftsgüter. Das würde natürlich auch, wenn es einfach nur ein Einzelunternehmen ist, auch, also das wäre dann die Möglichkeit, das zu übertragen. Und dann sind es halt wirklich alle Wirtschaftsgüter, die in dem Unternehmen vorhanden sind. Bei einem Hotel, alles, was natürlich auch das Anlagevermögen betrifft, wenn es die Rezeption ist oder auch eine Bar und das ganze Inventar des Hotels aber auch. Natürlich darüber hinaus kommt natürlich dann noch der Firmenwert. Deswegen ist es natürlich auch in der Hinsicht wichtig, diese einzelnen Wirtschaftsgüter bei einem Asset Deal zu bewerten, damit man nicht einen zu großen Firmenwert hat, auch später dann für die eigene Abschreibung, genau. Und natürlich muss man hier immer abwägen, was natürlich von Vorteil ist. Bei einem Share Deal, dann übernimmt man ja wirklich alles, auch die vorherigen Risiken und Verbindlichkeiten aus der Vergangenheit. Also wenn noch irgendwelche Steuerverbindlichkeiten offen sind, von denen man eventuell auch aus dem Jahresabschluss das noch nicht ersichtlich ist, das übernimmt man halt quasi blind. Und dann bei einem Asset Deal, da hat man diese Risiken, die übernimmt man dann halt natürlich nicht. Aber in der Praxis ist das natürlich auch sehr aufwendig. Man muss alle Verträge eventuell neu schließen. Das wäre bei einem Share Deal natürlich nicht der Fall. Das wird einfach alles so übernommen. Man tritt quasi in die Fußstapfen des damaligen Anteilseigner. Und ja, genau.
Vor- oder Nachteile hätte denn der Asset Deal für den Abgebenden? Also ihm bleibt seine GmbH, ihm bleibt auch seine Prüfungsrisiken. Also man kann ja auch noch geprüft werden oder die GmbH kann auch noch geprüft werden, wenn er das Hotel schon verkauft hat.
Natürlich für den Übergebenen, wenn er einfach die GmbH-Anteile veräußert. Es kommt natürlich auch immer darauf an, was in den jeweiligen Verträgen vereinbart wurde. Man kann das, glaube ich, auch noch ein bisschen beschränken. Und natürlich, wenn dann die GmbH geprüft wird, auch noch später, dann ist erstmal ja die GmbH auch dann, die Verpflichtung dann begleichen muss, also dafür einstehen muss. Und das kommt je nachdem, was vereinbart wurde, dann auch auf den neuen Anteilseigner drauf zu. Genau. Und bei einem Asset Deal wäre halt, solche Risiken sind dann halt ausgeschlossen, wenn man wirklich nur die einzelnen Wirtschaftsgüter übernimmt und die Forderungen und Verbindlichkeiten, außer es ist natürlich vertraglich anders geregelt, werden dann halt natürlich nicht übernommen.
Okay. Gibt es aus der steuerlichen Perspektive, sage ich mal, dass ein Abwägen zwischen dem einen oder dem anderen ist steuerlich ein Asset Deal oder ein Share Deal günstiger und wenn ja, für wen? Kann man das so pauschal überhaupt sagen?
Na, pauschal kann man im Steuerrecht nicht alles so genau sagen. Es kommt ja, wie gesagt, immer drauf an. Das ist der Lieblingsspruch so bei unter den Steuerberatern. Natürlich, wenn man ein Asset Deal hat, dann hat man direkt im Betriebsvermögen neues AFA-Volumen geschaffen. Das heißt, es wirkt sich natürlich über die Nutzungsdauer auf die Gewinn- und Verlustrechnung aus. Das heißt, wir können das ganze Geld, was wir investiert haben, nach und nach gewinnmindernd berücksichtigen. Beim Share Deal, da sind natürlich die Kosten, kommt auch wieder darauf an, wer diese Anteile jetzt übernimmt, ob es im Betriebsvermögen oder im Privatvermögen ist. Gehen wir jetzt mal vom Privatvermögen aus, bleiben diese Anteile, diese Kosten ja erstmal ja da stehen, bis man dann später wieder die Anteile eventuell veräußert, dann kann man die Kosten da erst geltend machen.
Okay, also verstanden, dass man in einem Asset Deal quasi den aus dem laufenden Geschäft dann später refinanzieren kann, während der Share Deal einfach quasi, wie du gesagt hast, stehen bleibt und in Zukunft erst eine Rolle spielt. Für die Vorbereitung zu einer externen Nachfolge beziehungsweise für die Anbahnung, Dietrich, macht sich ja, haben wir jetzt gerade mitgenommen, die Verträge müssen auf den Tisch und so weiter und so fort. Da muss man ja jede Menge Unterlagen mal zusammensammeln, so einen Datenraum schaffen, wie man so auf Neudeutsch sagt. Was gehört da alles rein? Wie bereite ich so eine Transaktion bestmöglich vor?
Da hast du vollkommen recht, Erich. Also gerade wenn wir den Käufer beraten, dann müssen wir darauf hinweisen, dass der Käufer sich natürlich ordentlich informiert, was er denn da überhaupt kauft. Und selbst wenn ich schon mitgearbeitet habe, kenne ich ja meistens dann doch noch nicht alles. Vor allem so jetzt die ganz internen Zahlen. Von daher ist solch eine Due Diligence, wie es ja im Englischen heißt, schon sehr ratsam, dass ich die durchführe. Vor allem aus Käufersicht, aber eigentlich ist es für den Verkäufer auch gar nicht so schlecht, dass er im Vorfeld sich auch mal sein Unternehmen anguckt und schaut, ob denn da alles noch so state of the art ist. Na, habe ich irgendwelche Familienmitglieder, die irgendwie als Minijobber dabei sind, müsste ich die vielleicht dann jetzt rausschmeißen, wenn der Neue übernimmt, damit ich da sauber bin? Habe ich irgendwelche Immobilien, die ich gerne behalten würde und die nicht an den Nachfolger abgeben möchte? Also da findet man auch selber eine ganze Menge raus. Aber um dann zu deiner Frage zu kommen, was gehört da rein? Also erstmal alle wesentlichen Unterlagen von Jahresabschlüssen, aktuellen BWAs, dass das dann schon mal jetzt der Nachfolger sich auch angucken kann. Übrigens, das ist alles vertraulich. Da wird es dann eben auch sogenannte Letter of Intents geben, wo dann auch Verschwiegenheitsklauseln und so drin sind. Also es sollte nicht nach draußen dringen. Also ich kann das wirklich vertraulich dann einstellen, diese Informationen. Alle Verträge, die wichtig sind, wenn es Mietverträge gibt, wenn es Verträge mit Lieferanten und gibt, ist da irgendwas drin, gucken wir dann als Rechtsanwälte, was durch die Transaktion jetzt dann hier gefährdet sein könnte. Besteht das Risiko, dass irgendwelche Verträge gekündigt werden von meinen Lieferanten? Vielleicht habe ich einen Vermieter, der dann ein Sonderkündigungsrecht hätte und. Also alles Wichtige gehört da rein. Und dann kann der Käufer sich das angucken, er kann schauen, gibt es rechtliche Risiken, gibt es steuerliche Risiken, gibt es vielleicht irgendwelche sonstigen finanziellen Risiken. Ja, und wenn es alles schick ist und wir nichts Großes finden, dann kann man dann tatsächlich dann irgendwann den Kaufvertrag aufsetzen und hoffentlich dann auch bald unterschreiben.
Das klingt ja dann doch wiederum ganz schön einfach. Jetzt habe ich aber noch so Begriffe gehört wie Vorsicht bei Betriebsaufspaltung oder hier könnte eine versteckte Betriebsaufspaltung dahinter und plötzlich sind Zahllasten ans Finanzamt fällig, weil Positionen als besonders ertragsreich plötzlich dargestellt werden oder Zugewinne stattgefunden haben. Was genau meint das? Wo muss man da so ganz besonders aufpassen, dass man nicht in diesen Tatbestand reinkommt?
Also die Betriebsaufspaltung ist ein komplexes Thema, ist übrigens nirgendwo in irgendwelchen Gesetzen geregelt, das ist tatsächlich Richterrecht. Nehmen wir mal so einen typischen Fall. Ich habe die Immobilie, auf der das Hotel betrieben wird. Ich stelle diese Immobilie dem Hotel zur Verfügung. Sagen wir mal, die Hotel ist eine GmbH, also da ist dann der richtige Hotelbetrieb drin. Und ich habe eben privat diese Immobilie und sage, komm hier, nimm für 10.000 Euro im Monat und überweis mir mal das Geld. Das wäre so eine klassische Betriebsaufspaltung. Ich stelle der GmbH eine wesentliche Betriebsgrundlage zur Verfügung. Die braucht diese Immobilie, um da das Hotel betreiben zu können. Ich habe damit eine Betriebsaufspaltung verursacht. Ist erstmal nicht schlimm. Es passiert erstmal nichts. Aber wir haben zwei Sachen. Einmal, meine Immobilie ist nicht Privatvermögen, so wie ich das glaube, sondern die ist Betriebsvermögen geworden. Plus meine Anteile, die ich an dieser Hotel GmbH halte, die befinden sich auch in diesem Vermietungsunternehmen und sind damit auch so eine Art Betriebsvermögen geworden. So, wenn ich jetzt diese Betriebsaufspaltung auflöse, zum Beispiel, weil ich jetzt diese Hotel GmbH verkaufe an einen Käufer, dann fällt diese Betriebsaufspaltung in sich zusammen. Ich bin nicht mehr an der GmbH beteiligt und alle stillen Reserven, vor allem jetzt in dem Fall dann auch an der Immobilie, die würden in dem Augenblick aufgedeckt und versteuert werden müssen, ohne dass ich für die Immobilie Geld bekommen habe. Also ich zahle Steuern, ohne irgendwie was im Gegenzug bekommen zu haben. Das ist eine echt blöde Situation. Das muss man sich, und das war ein guter Hinweis, Erich, dann eben auch als Verkäufer angucken. Den trifft das in dem Augenblick. Der muss eben sehen, wie sichert er diese Konstruktion ab, dass er keine Steuern zahlen muss. Kleiner Spoiler, dafür gibt's Lösungen. Und trifft hier in dem Fall gar nicht so sehr den Käufer. Ne? Also da muss eben der Verkäufer sich auch vorbereiten, dass er nicht in irgendwelche Fallen dann läuft.
Das will ich wohl meinen. Das gilt sowohl auch, sage ich mal, familienintern. Vielleicht noch die letzte Frage. Ist es schlau, seinen Nachfolgern, und die Frage stelle ich jetzt erstmal nach Bremen, ist es schlau, nicht nur zu verschenken, sondern auch familienintern zu verkaufen? Hört man ja auch immer wieder, dass es eine Lösung ist, dass so quasi die Nachfolger in den Betrieb einsteigen und diesen dann auch finanzieren und auf diese Art und Weise, sage ich mal, auch das alten Teil der abgebenden Generation finanzieren. Ist da etwas, worauf man ganz besonders achten sollte, wenn man diesen Weg gehen möchte?
Natürlich ist es für den Übertragenen schon auch, kann das auch sinnvoll sein, wenn es teilentgeltlich übertragen wird. Natürlich, dann bekommen die auch Geld, haben ja für die Zukunft dann noch ihr Einkommen. Man muss aber natürlich darauf achten, wenn es teilentgeltlich ist, ist es in der Praxis auch schon komplizierter. Und zwar, wenn natürlich, man muss erstmal berechnen, okay, was ist jetzt der Anteil unentgeltlich, was ist der Anteil entgeltlich. Aber für den Übernehmenden kann es auch von Vorteil sein, da er dann neues AFA-Volumen erschafft und somit wieder sein Geld, also Moment.
Ja, das ist Geld quasi dann auf diese Art und Weise aus dem Unternehmen, aus dem operativen Geschäft dann auch wieder generieren kann.
Genau. Und wie gesagt, in der Praxis ist es schon komplizierter, man muss dann wieder das alles sehr rechenintensiv und aber es kann schon von Vorteil sein.
Okay, also das heißt, wenn ich diesen konkreten Fall habe und in die Verlegenheit komme, ein stattliches Vermögen am liebsten weitergeben zu können, ist es erstmal geht es darum, sich rechtzeitig und zwar lieber ein Jahrzehnt zu früh als zu spät Gedanken zu machen, wann fange ich damit an, wann nutze ich diese Möglichkeiten aus. Zweitens, ich kann beruhigt sein, es gibt Regulierungen, die mir das Heft des Handelns bis zum Schluss in den Händen lassen, wenn das geschickt und richtig aufgeteilt ist. Wir müssen bei der Betriebsaufspaltung aufpassen. Also diese Idee zu sagen, ich übergebe erstmal den Hotelbetrieb, aber behalte erstmal noch die Immobilie und den Ertragswert der Immobilie. Das kann nach hinten losgehen, wenn ich nicht aufpasse. Deswegen ist es richtig, dass ich mich zeitnah und ja im Anblick der tatsächlichen Situation im vollen Umfang, wie es ist, auch da mit von Spezialisten beraten lasse, die dann sogar, wie wir ganz am Anfang gehört haben, nochmal on top eine Zusatzausbildung machen müssen, damit sie in diesem Bereich auch wirklich als ausgewiesener Experte, und darauf sollte man vielleicht ganz besonders achten, dass man auch den richtigen Steuerberater und Rechtsanwalt fragt, denn es macht sehr viel Sinn, hier an der Stelle eben dieses Zusatzwissen zu nutzen. Ja, wenn es von deiner Seite dazu Fragen gibt, dann bitte zögere nicht, uns diese Fragen zu stellen. Wir schreiben im Zweifel auch tatsächlich zurück, wenn da was kommt und helfen und unterstützen gerne, damit das in der Familie über Generationen aufgebaute Vermögen hier an der Stelle in die richtigen Hände fällt, egal ob das jetzt familienintern oder extern ist, sodass das alles gut und harmonisch über die Bühne geht. Dietrich, habe ich etwas vergessen in meiner Zusammenfassung?
War perfekt. Ich würde gerne noch hinzufügen, immer entspannt bleiben. Das ist ein harter Prozess. Immer locker drauf gucken und ja, immer mit den Menschen im Gespräch bleiben, dann läuft es schon.
Daniela, hast du vielleicht noch eine Botschaft an all jene jungen, startenden, wilden Unternehmer, die jetzt sagen, für mich muss es gar nicht unbedingt eine Neugründung sein, ein Einstieg in ein bestehendes Geschäft ist genauso attraktiv?
Ja, man fängt halt einfach nicht von null an, sondern geht schon in ein bestehendes Unternehmen rein und das kann natürlich auch seine Vorteile haben. Man hat da schon so ein, zwei, man hat sich schon einen Namen oder das Unternehmen hat sich schon einen Namen gemacht und ja, man hat da vielleicht schon ein paar Hürden, die man nicht mehr überwinden muss.
Super, dann sage ich euch beiden vielen herzlichen Dank, dass ihr dieses Wissen mit uns geteilt habt. Ich möchte dich einladen, auch beim nächsten Mal wieder dabei zu sein, wenn es heißt ETL Atoga informiert. Wir werden uns auch dann wieder ein aktuelles Thema vornehmen und schauen, maximalen Nutzen für dich rauszuholen. Bis dahin, mach's gut, guten Umsatz und bleib stark.
Das war ETL Atoga informiert, euer Branchenupdate für die Hotellerie und Gastronomie. Vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr keine unserer zukünftigen Folgen verpasst. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, würden wir uns über eine positive Bewertung freuen. Bis zum nächsten Mal.